Das neue Jahr beginnt. Das Alte haben wir hinter uns gelassen. Ich habe jede Menge Menschen gehört oder von Menschen gehört, die das alte Jahr abgefackelt haben. Manche nur bildlich und manche in echt. Wir haben eine große Zahl gebaut aus Holz und die angezündet. Das kann man sehen, wie man will. Ja, das alte Jahr hat viel Blödes mit sich gebracht. Es kommt ein neues. Es wird sich erstmal nicht viel ändern. Es wird nicht einfach weg sein, das alte Jahr. Aber es wird vielleicht nicht immer so bleiben. Aber was immer so bleibt, haha, was für eine Überleitung, Jesus Christus. Gestern, heute und alle Ewigkeit. Dieser Jesus Christus, der holt uns an seinen Tisch, auch für dieses neue Jahr. Und es ist ja immer schön, dass wir am ersten Sonntag des Monats das eingerichtet haben, weil das nämlich dann im Januar auch immer am Anfang des Jahres ist. Und passt also ganz gut, es ist schön, dass Jesus uns auch heute ruft. Ja, wie ruft er uns, warum und so, darüber will ich heute nochmal reden. Was ist das Abendmahl, was hängt damit zusammen? Und dann feiern wir es gemeinsam. Die Jahreslosung dreht sich um die Barmherzigkeit. Seid ihr barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist? Ein Ausspruch Jesu. Und diese Barmherzigkeit kommt auch in diesem Abendmahl uns entgegen. Darum geht es auch ein bisschen. Was bedeutet dieses Abendmahl? Das müssen wir uns schon fragen, wenn wir das feiern wollen, denn sonst machen wir irgendwas, nur kein Abendmahl. Und wenn wir das feiern, dann beziehen wir uns ja auf ein Geschehen, was in der Vergangenheit liegt. Also gucken wir doch mal da rein, was dort steht. Die Haupt- oder die wichtigsten Grundtexte, die wir für das Abendmahl haben, sind 1. Korinther 11. Das ist ein Paulusbrief, der aber gar nicht beim letzten Abendmahl dabei war, sondern auch nur Überlieferungen kennt und Worte kennt, die er möglicherweise aus einem Markus-Evangelium hat, weil das älteste Evangelium ist, kann man das vermuten. Vielleicht kann das auch woanders her, wir wissen das nicht. Jedenfalls sind diese Texte, diese beiden Markus 14 und 1. Korinther 11, die ausschlaggebenden Texte. Da haben wir ungefähr zusammengefasst Folgendes dastehen, was da passiert ist. Beim letzten festlichen Mahl, also es geht ums Passafest der Juden, beim letzten festlichen Mahl mit den Menschen, die ihm nachgefolgt waren, spricht Jesus das Dankgebet zu Beginn des Mahls, nimmt das Brot, bricht es, sagt dabei, das ist mein Leib und gibt das Brot den Seinen. Nach dem Essen nimmt er den Becher mit Wein, mit dem die Mahlzeit beendet wird, segnet ihn und sagt, dieser Becher ist mein Blut für viele. Es fällt auf, dass er seinen Leib mit seinen Jüngern teilt und der Becher mit dem Blut für viele da ist. Jesus feiert in seinem Kreis und macht sofort aber den Kreis weit. Die Tischgemeinschaft gilt nicht nur seinem Jüngerkreis, die lebendig bei ihm sind. Jesus gibt sich auch ihnen in Solidarität. Er ist mit ihnen gemeinsam da. Er teilt sich an sie aus. Das ist mein Leib, ich breche es, ich gebe es euch. Und er gibt sich, wir wissen es heute, wenn wir an den Auferstandenen denken, er gibt sich als der Gott den Menschen. Und wenn Jesus seinen Leib und sein Blut schon zum Thema macht und es verteilt an seine Leute, dann wird klar, es geht ja auch um sein Leiden. Jesus gibt sich seinen Jüngern also auch in Passion, im Leid, durch Leid und nur dadurch. Als Zeichen dafür ist Brot und Wein, das stellt er selber her, diesen Vergleich. Und während die Menschen, die das Abendmahl nehmen, das einnehmen, haben sie Teil an seinem Leib. Das ist erstmal noch als Bildsprache, ja. Sie haben Teil an seinem Leib. Das heißt, jeder, der an diesem Abendmahl teilnimmt, nimmt selber etwas davon auf. Wenn wir Brot essen, dann wird das verstoffwechselt und verteilt sich im Körper und ist nicht mehr Brot, aber es ist noch da. Das heißt, immer noch bildlich vorgestellt, wenn Jesus sich an uns austeilt als Brot, dann nehmen wir es in uns auf und werden ein Teil von ihm. Oder etwas in uns wird ein Teil von ihm. Und dadurch werden wir alle, die wir an diesem Mahl teilnehmen, wo wir eingeladen sind und was an uns und an euch ausgeteilt wird, werden wir alle zum Leib Christi. Einmal wieder neu. Also nicht nur durch getauft werden wird man zum Leib Christi, sondern auch, oder ein Teil des Leibes Christi, sondern auch durch das Abendmahl. Jedes Mal, wenn du es feierst. Das Interessante und gegenüber normalem Essen, was unterscheidet unser Abendmahl, wenn wir das nehmen von einem normalen Essen? Wenn wir essen, kommen wir zusammen, wir essen alle und dann werden wir satt. So, das ist dafür ein Zweck. Wir haben auch Gemeinschaft, das ist noch ein bisschen höherer Zweck, aber das ist dann schon alles, möchte ich mal sagen. Wenn wir uns vorstellen, dass es Menschen gibt, die irgendeinen Gott oder einen Götzen anbeten, dann ist es für mich gar nicht gut vorstellbar, dass das irgendeine andere Religion noch so tief gehen könnte wie in dem christlichen Abendmahl. Denn es ist immer nur möglich, dass man sich vor einem Gott trifft und isst und Gemeinschaft hat und sagt, wir sind die Gemeinschaft dieses Gottes. Oder man sagt sogar, ja, wir feiern aus Dankbarkeit, wir sind versorgt und wir machen ein Ritual, das uns sagt, wir sind versorgt durch diesen Gott. Ja, dann wäre es ein Essen mit Gott oder vor Gott. Aber es geht noch viel tiefer im christlichen Abendmahl. Denn es ist eine Speisung aus Gott heraus. Während Christus seinen Leib und sein Blut für viele gibt, wird klar, dass hier Gott aus sich heraus, ganz und gar aus seiner Tiefe, in deine Tiefe hineingeht und das zusammenkommt. Es ist also nicht nur wie eine Mutter, die mit einer Glocke das Kind zum Essen ruft und dann essen sie gemeinsam. Es ist auch nicht nur die Mutter, die einen Löffel nimmt und ihr Kind füttert, sondern es ist eine Mutter, die ihren Säugling säugt. Aus ihrem eigenen Körper heraus für dieses Kind. So tief ist das Abendmahl als eine ganz feste, innigliche und intime und ganz und gar seelisch verwurzelte Sache zu betrachten. Nun, wir haben ja gehört, dass Jesus dieses Abendmahl eingesetzt hat. Er hat es damals eingesetzt, ist dann gestorben, ist auferstanden, in den Himmel gefahren. Dann hat er gesagt, ich lasse euch hier einen Tröster und einen Begleiter und so, einen Heiligen Geist auf der Erde, der statt meiner bei euch sein wird. Wie ist denn Jesus heute im Abendmahl anwesend? Gut, ich gehe davon aus, er ist lebendig. Und er ist dort, wo Menschen an ihn glauben, ihn anbeten und seine Gegenwart suchen. Das heißt, Christus ist auch hier, auch im Abendmahl. Nicht nur im Abendmahl. Ja? Also es ist nicht erst das Abendmahl, was Christus hier hinholt, sondern Christus ist immer anwesend, aber Brot und Wein, wie wir es dann benutzen im Abendmahl, ist ein Zeichen dafür, dass Jesus da ist und sich eben austeilt. Wenn Jesus sich austeilt, ist das schon wieder eine große Besonderheit, die wir erleben. Es ist nämlich nicht so, dass ich der Verwalter bin, der das hier austeilt und der dann sagt, wir machen das jetzt so und so und das geht so und so. Es ist auch nicht der Bund der evangelisch-freikirchlichen Gemeinden oder die Kirche, die das Abendmahl verwaltet, sondern es ist Christus allein, der das Abendmahl verwaltet. Weil sein Wort, der Auftrag und seine Zusage das Abendmahl erst bedeutsam machen. Also nicht wir sind hier die aktiv Handelnden im Abendmahl, die etwas bewirken, sondern es bleibt Christus. Es ist auch nicht das Brot oder der Wein, die wie so eine magische Sache irgendwas bewirken, sondern es bleibt Christus allein. Jesus schenkt sich durch sein Wort, durch seine Zusage. Der Lebendige ist im Wort an dir dran. Und das tut er, damit wir es sehen und fühlen, mit Brot und Wein. dass Jesus so echt da ist, das drückt sich auch so aus. In der Nacht des Verrats, ja, also dieses Abendmahl ist ja passiert in der Leidensgeschichte kurz bevor Jesus stirbt, in dieser Nacht, in der er verraten wird, in dieser Nacht der Verleugnung, in dieser Nacht, wo seine Jünger fliehen und er schon weiß oder ahnt, dass seine Jünger versagen werden, und zwar alle. Da gibt Jesus ihnen gerade oder trotzdem dieses Zeichen der Vergebung und der Hineinnahme in seinen Leib. Das gibt er ihnen trotzdem mit auf den Weg. Und sie sollen sich später erinnern und daran halten, wenn sie zu Fall gekommen sein werden und sich wieder berappeln wollen und sich fragen, das ist doch nicht alles. Es tut mir leid, ich will doch aber bei dir, in dir sein, in dir, dem Lebendigen. Genau für diese Situation gibt er ihnen das Mahl an die Hand. Wieder einmal zeigt sich, Klammer auf, Nebengedanke, Jesus hat nicht schon das Strafgesetzbuch mitgegeben, sondern ein Mahl der Wiedereingliederung in seinen Leib. Und in dieser Art und Weise, in diesen sinnhaften Zeichen Brot und Wein, ist Jesus Christus mit seiner ganz realen und vergebenden Liebe in echt hier. Das Abendmahl erleben wir also so, dass Gott für den ganzen Menschen da ist. Mit allem, was wir erleben, durchmachen, tragen, ertragen. Aber gerade dafür ist diese heilsame Wiedereingliederung für uns da. Es gibt einen Gedanken bei Paulus, also im Brief, als er darüber nachdenkt, was das Abendmahl bedeutet. Da antwortet er auf die Korinther und auf mögliche Fragen, die sie ihm wohl gestellt haben könnten, und sagt so ein bisschen was dazu, wie man das Abendmahl, was das bedeutet und wie man das sinnvoll einnimmt. Er schreibt von würdig sein. 1. Korinther 11, 27. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Sehr schroffes Wort, eine relativ klare Abgrenzung. Man kann trotzdem verschiedene Dinge darunter verstehen. Wer das unwürdig nimmt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Das Erste, was uns vielleicht beschleicht, ist Angst und Unsicherheit. Bin ich jetzt also würdig? Bin ich würdig genug? Ist es okay, dass ich daran teilnehme, oder ist da etwas? Ich kannte in meiner ersten Gemeinde, da war ein Mann, der immer zu gezweifelt hat, ob er würdig genug sei, um daran teilzunehmen, weil er nie wusste, naja, glaube ich eigentlich richtig, habe ich alles verstanden vom Glauben, und er hat das Gefühl gehabt, er ist eigentlich nie gut genug dazu und hat dann auch nie teilgenommen. Ja, also das ist schade, und ich denke, dass die Folge von dieser Angst das Fernbleiben vom Abendmahl ist. Das ist traurig und es ist gar nicht so richtig. Ja, denn es ist ja die Not in einem Menschen vorhanden oder der Wunsch, der tiefe Wunsch, Teil von Christus zu sein und gerade deswegen an diesem Mahl teilzunehmen. Und dann ist es auch richtig, daran teilzunehmen. Nach dem Text geht es da wohl, also nach Paulus und wie er antworten muss auf die Korinther, ist es möglicherweise darum gegangen, und bei der Frage nach der Würde oder nach dem Unwürdigen, dass es wohl so war, dass wir davon ausgehen können, dass in der Gemeinde es Reiche und Arme gab, vor allem auch Besitzhaber und Diener. Und es kann wohl gut gewesen sein, dass wenn die das Abendmahl abends gefeiert haben, dass dann die Reichen sich schon getroffen haben, während ihre Diener noch aufräumen mussten, ist mal ganz einfach gesagt, und die schon mal fett gegessen haben und als die Diener gekommen sind, nichts mehr übrig war. Also wir können davon ausgehen, dass das Abendmahl in der frühen Christenheit üppig war. Ja? Also nicht kleines Austeilen, sondern Gemeinschaft. Wenn aber dann der eine Teil der Gemeinschaft Christi, des Leibes Christi, schon anfängt zu essen, sich satt macht und vielleicht sogar betrunken ist Und dann kommen die anderen und haben nichts mehr davon. Genau dann ist der Sinn des Abendmahls durchbrochen. Genau dann kommt nicht mehr das zum Tragen, was für alle da ist. Das wäre unwürdig. Die Fokussierung auf das Eigentliche fehlt. Und also so geht das, so passt das einfach nicht. Es passiert also eine Ausgrenzung damals in Korinth, auf die Paulus antwortet und sagt, so geht es nicht. Ihr könnt nicht Leute ausgrenzen oder minderwertig behandeln, die alle mir nach, also die alle Christus nachfolgen. Eine andere Frage, die hatte ich gerade schon beim Beispiel des Mannes aus meiner Vergangenheit gesagt, der wusste nicht, ob er ganz und gar und richtig glaubt. Der Glaube, der kann dafür auch hier schon wieder gar keine Grundlage sein. Also keine, doch eine Grundlage natürlich, wird natürlich nur jemand am Abendmahl teilnehmen, der es glaubt, aber ich meine als Voraussetzung. Denn Glaube ist allen geschenkt. Mir auch ist er nur geschenkt. Ich kann das nur, das Abendmahl feiere ich nur, weil mir das Verständnis davon geschenkt ist. Also das kann nicht die Grundlage sein, um daran teilzunehmen oder die Zulassungskriterium oder so. Würdig macht mich allein das Verlangen danach, in diesem Herrn zu sein und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das Verlangen danach. Und das kann ganz klein sein, das kann gegen jeden Zweifel stehen oder jeder Zweifel kann gegen dieses Verlangen stehen, aber schon das Verlangen alleine zählt. Und schon das alleine macht dich dazu fähig, an diesem Mahl teilzunehmen. Keiner von uns hat den Glauben und kann ihn von anderen beurteilen. Das heißt, jeder ist beim Abendmahl willkommen, das Jesus seinen Menschen anbietet. Und mit Sicherheit werden wir sagen können, wer an diesem, also jetzt abschließend zu diesem Gedanken, wer an diesem Abendmahl teilnehmen möchte und teilnimmt, aber vielleicht die Sorge hat, dass er unwürdig teilnimmt, der nimmt gerade deswegen würdig teil. Denn gerade in meiner Sorge darum, dass ich nicht genügen könnte, gebe ich eigentlich schon offen vor meinem Herrn zu, dass ich nie genügen kann und es auch nicht muss. Sondern es kommt genau in diesem Gedanken mein Verlangen zum Ausdruck, wieder ganz nah dran zu sein. Ich möchte den Leib und das Blut ernst nehmen und es an mir geschehen lassen. Es ist ja eine Wegzehrung für mich, der ich bedürftig bin, der ich hungrig bin, nach Leben und nach Kraft. Genau das macht mich würdig, daran teilzunehmen. Und das nennt man auch dieses Gefühl oder diese Einsicht, diese Haltung gegenüber dem Abendmahl, nennt man auch Ehrfurcht. Das ist mal dieses schwierige Wort, mal ein bisschen von hinten rum aufgezäumt und erklärt. Zusammenfassend, als Jesus dieses Essen gegessen hat, was ja bei Juden üblich war, da hat er doch etwas ganz Neues hineingelegt. Hat sich verschenkt, hat Gott zu den Menschen ganz nah und ganz tief gebracht. Und er ist damit ganz verschwenderisch umgegangen. Er hat es mit seinen Jüngern zwar gefeiert, aber es eröffnet für viele. Er hat sein Leben verschwenderisch hingegeben. Und diese Hingabe, die feiern wir im Abendmahl, nehmen diese entgegen und freuen uns darüber. Und dann können auch wir nämlich, auch im Jahr 2021, verschwenderisch mit dieser Liebe und Barmherzigkeit umgehen, die uns entgegengekommen ist, die uns geschenkt wird im Abendmahl. Dann können wir auch das Abendmahl feiern, wo wir wollen und wie wir wollen. Wie gesagt, die Kirche ist nicht der Verwalter, sondern Christus. Und zwar dürfen wir das mit allen Menschen feiern, die das Verlangen nach diesem Herrn Jesus Christus haben. Vor allem sollten wir uns jeden Sonntag, an dem wir es feiern und an dem ihr es nehmt, euch bewusst sein, was für eine große Kraftquelle das ist und was für ein Geschenk das ist, dass Gott uns so nahe kommt, wieder und wieder. Und welche Liebe sich da drin verbirgt. und Jesus sich an unsere Seite stellt. Denn dieser Jesus Christus, der lebendige Herr, ist der Gott mit uns und er wird es auch bleiben. Amen.